Marke und Robe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Marco und Robe. Wir haben uns jetzt seit einer ganzen Weile nicht mehr mit einer neuen Folge gemeldet. Das heißt, es wurde mal wieder Zeit. Jetzt freue ich mich, einen ganz lieben Menschen hier begrüßen zu können. Leider nicht persönlich. Das heißt, wir sind jetzt mal wieder wie zu alten Corona-Zeiten zum Online-Meeting übergewechselt, was bestimmte Gründe hat, die wir jetzt in dem Podcast dann erörtern werden. Jedenfalls darf ich begrüßen die Amy Schneider. Hallo Amy.
Hallo lieber Thomas, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Erzähl mal ganz kurz, wo du gerade bist.
Ja, ich bin gerade oder melde mich gerade aus dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, weil ich gerade eine Stammzellentherapie gemacht habe, beziehungsweise immer noch dabei bin. Und ja, deswegen ein Hallo aus der Ferne.
Aus der Ferne. Wir sind sozusagen durch die Elbe miteinander verbunden. Von der Elbe an die Elbe. Herzliche Grüße.
Ja, genau. Von der Elbe an die Elbe.
Krankenhaus ist ja immer nicht so schön, wie es dazu kam. Stammzellentherapie besprechen wir gleich. Vielleicht erstmal was zu dir. Stell dich mal ganz kurz vor.
Ja, also ich bin 22 Jahre alt, komme ursprünglich aus der schönen Würde, da bin ich aufgewachsen, wohne jetzt aber in Magdeburg und liebe die Stadt, liebe den Dom, freue mich auch schon ganz dolle, wenn ich das wieder sehen darf. Ich bin sehr fußballbegeistert, habe selbst viele Jahre Fußball gespielt, spiele auch noch immer Fußball. Ich hoffe, dass ich da dann nach dem ganzen Krankenhauskrams wieder anknüpfen kann. Großer Fan vom 1. FC Magdeburg natürlich. Habe mein Abitur 2019 abgelegt und habe dann angefangen, Lehramt zu studieren mit der Fächerkombination Sport und Geschichte. Habe das in Leipzig studiert, angefangen zu studieren und studiere jetzt in Magdeburg weiter. Bin 2019 politisch aktiv geworden, war dann im Gemeinderat tätig und freue mich heute, mit dir sprechen zu dürfen.
Genau, über die Politik haben wir uns auch kennengelernt. Wo bist du groß geworden?
Also ich bin in Ebendorf aufgewachsen und dann sind wir 2015 nach Kleinamsleben gezogen. Und das ist wirklich sehr dörflich. Also das gehört zur höheren Würde, die Kleinamsleben. Also da werden 19 Uhr noch die Bordsteine hochgeklappt, aber es ist sehr schönes Wohnen dort.
Aber es gibt einen Fußballplatz.
Ja, sogar neben meinem Haus war der. Da konnte ich dann immer schön trainieren. Aber ich habe dann bei der Ebendorfer Jugend habe ich Fußballspielen gelernt und bin dann nach Wolmerstedt gewechselt, weil es dort eine Frauenmannschaft gab und spiele jetzt beim SV Örksleben.
Welche Position?
Ich bin Läufer, also ich bin relativ schnell, deswegen immer links oder rechts außen. Und dann flanke ich rein oder ziehe rein und mache das Ding selbst.
Genau, also klassische Allround-Spielerin, die überall spielen kann, nur nicht in der Verteidigung und im Tor wahrscheinlich. Das ist zu langweilig, oder Emi, für dich?
Ja, das stimmt. Obwohl ich wirklich im Mittelfeld mich am wohlsten fühle auf der Außenbahn. Also so Sturm ist dann auch schon wieder nicht so meins, weil sie dann von allen Seiten kommen. Ja, also ich brauch Freiheit, ich brauche viel Platz.
Was hat dich bewogen, Lehramt zu studieren?
Das wusste ich eigentlich schon ganz früh. Ich hatte ganz, ganz tolle Lehrer an meiner Schule. Also ich war auf dem Gymnasium in Wolmerstedt und kann von der Schule wirklich nur Positives berichten. Ganz tolle Lehrkräfte, engagierte Lehrkräfte dort. Ja, habe dann gedacht, Mensch, das könntest du dir für später auch vorstellen. Und meine Lieblingslehrerin kam dann irgendwann in der 8. Klasse auf mich zu und meinte, ja Mensch, sag mal, willst du nicht auch Sportlehrerin werden? Und dann habe ich gesagt, ja. Also warum eigentlich nicht? Der Wunsch ist dann eigentlich bis zum Ende bestehen geblieben und muss sagen, was mich am Lehramt einfach reizt, ist, ja, junge Menschen auf ihrem Lebensweg einfach prägend zu begleiten, ihnen was mitzugeben. Ne? Es geht ja nicht nur unbedingt um die reinen Wissensvermittlung, sondern einfach, ja, auch diese Wertevermittlung finde ich ganz wichtig in der Schule. Und da hoffe ich einfach, dass ich da hoffentlich einen positiven Einfluss auf meine späteren Schüler haben kann. Und ja, ich freue mich drauf. Also ich freue mich, wenn ich mit dem Studium fertig bin und dieser Aufgabe danach gehen.
Wann wird das sein? Ab wann dürfen sich die Schülerinnen und Schüler auf dich freuen?
Wenn alles gut läuft, habe ich in einem Jahr meinen Bachelor und dann dürfte ich ja in Sachsen-Anhalt, darf man ja dann schon arbeiten. Und dann hatte ich überlegt, ob man dann vielleicht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den Master dann berufsbegleitend mache oder ob dann der Weg, sage ich mal, nach dem Bachelor schon an eine Schule geht oder ob ich das noch nicht mache, dann erstmal den Master noch 2 Jahre dranhänge. Das gucke ich dann, wie ich mich fühle, wie ich drauf bin.
Also so ganz richtig, hundertprozentig entschieden ist noch nichts. Du hast noch Möglichkeiten offen.
Optionen sind da.
Im Stadtrat, im Ortschaftsrat warst du oder im Gemeinderat vielmehr?
Ja, ich bin 2019, also über die FDP. Ich bin bei 18 bin ich den Jungen Liberalen beigetreten, weil ich war schon in meiner Schulzeit, das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo mich die Schule sehr geprägt hat. Ich hatte eine sehr gute Sozialkundelehrerin, die irgendwann gesagt hat in der 8. Klasse, Mensch, hast du nicht Lust, an dem Projekt Europa geht weiter teilzunehmen? Und dann sind wir nach Brüssel gefahren und haben uns das Europaparlament angeguckt. Und dann wurde ich so angesteckt von der Politik, dass ich dann wirklich auch Lust hatte, mich zu engagieren und habe dann noch ein Praktikum im Deutschen Bundestag gemacht, 2018, tatsächlich bei der CDU und habe danach gedacht, nein, die CDU ist nicht dein. Habe dann mich ein bisschen lesen und irgendwann bin ich aufs Wahlprogramm der FDP gestoßen und da stand dann Bildung gleich auf der Seite 1 des Wahlprogramms und dann dachte ich, wow, und die Forderungen sind auch gut, das gefällt dir. Ja, und dann bin ich erst den Jungen Liberalen beigetreten und dann Anfang 2019 der FDP und dann, ja, wurde ich aufgestellt für die Kommunalwahl in der Börde. Und bin tatsächlich in den Gemeinderat der Niederen Börde gewählt worden und durfte da dann mein erstes Mandat ausfüllen.
Da warst doch du gerade mal so volljährig, oder?
Da war ich gerade 19, wurde tatsächlich auch schwierig. Also ich bin ja dann quasi weggezogen fürs Studium, hatte dann aber meinen Hauptwohnsitz in der Niederen Börde, dass ich das Mandat weiter ausfüllen konnte. Und dann wurde es aber 2 Jahre später, war es dann leider nicht mehr vereinbar. Und dann
Ja.
bin ich ja auch nach Magdeburg gezogen.
Aber Kommunalpolitik hat dir Spaß gemacht und machst du bestimmt dann auch weiter.
Ja, es wird ja jetzt auch dann wieder Wahlen geben. Und
Genau.
ich habe natürlich Lust, mich einzubringen, dann aber halt für die Stadt Magdeburg, für mein Olmstedt.
Für alle, die es nicht wissen, Olvenstedt ist so eine ehemalige Plattensiedlung, die jetzt nicht so den besten Ruf hat, aber sich entwickelt.
Ja, also was ich an Olmstedt, ist es ja immer so ein bisschen verrufen, ne? Es ist, aber was ich einfach schön finde, der Zusammenhalt dort. Also zum Beispiel jetzt auch, wo ich im Krankenhaus bin, meine Nachbarin kümmert sich um meine Katze, ne? Und schreibt mir auch immer, wie es geht. Und ein anderer Nachbar schreibt mir auch immer, Mensch, wie geht's dir? Also der Zusammenhalt dort ist eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Und das wird leider immer viel zu selten gesehen. Es ist halt immer noch der Stadtteil, ne? Wo die Verhältnisse einfach, die sozialen Verhältnisse nicht so gut sind.
Jetzt vielleicht zu einem ernsten Thema. Also, wir haben es ja schon angesprochen, Stammzellentherapie, Multiple Sklerose, eine ernsthafte Krankheit, über die viele, glaube ich, also mir ging es jedenfalls so, gar nicht so viel wissen. Also man hat das alles mal gehört, man weiß, dass das eine üble Krankheit ist, die Menschen möglicherweise am Ende dann auch in den Rollstuhl zwingt. Aber so wirklich, was das ist, wissen, glaube ich, wenige, beziehungsweise das verdrängen viele. Wie ging das bei dir los? Wann hast du so erstmals gemerkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, ich habe da irgendwelche Symptome, mit denen kann ich nichts anfangen? Wie hat sich das bei dir geäußert?
Ich bin im letzten Jahr, also eigentlich genau vor einem Jahr, das war im März letzten Jahres, bin ich an Multiple Sklerose erkrankt. Wahrscheinlich hatte ich es auch schon früher. Nur manchmal sind diese, wie du schon gesagt hast, diese Symptome so diffus, dass man es noch nicht diagnostizieren kann. Wie ging es bei mir los im letzten Jahr? Es war Februar, Ende Februar, das weiß ich noch. Ich kam gerade aus dem Urlaub und hatte mich dann eines Abends an den Schreibtisch gesetzt und habe was für die Uni gemacht. Und dann sind mir meine Füße eingeschlafen. Und da habe ich mir dann erstmal nichts bei gedacht. Nur das Erste, was mir dann halt komisch vorkam, so man kennt es ja, wenn die Füße einschlafen, aber die wachen halt auch irgendwann wieder auf. Wenn man dann aufsteht, wieder was macht, dann wachen die wieder auf. Und bei mir sind die nicht wieder aufgewacht. Und ich habe mich dann aber erstmal nicht großartig drum gesorgt, bin dann ins Bett und nächsten Tag zur Arbeit. Dann hat mein Chef nur gesagt, habe ich ihm davon erzählt, dass meine Füße eingeschlafen sind. Und hat er gesagt, das hört sich nicht so gut an, geh mal zum Arzt. Und dann habe ich schon mal pro forma meiner Hausärztin geschrieben, dass ich so ein komisches Gefühl habe, aber es noch nicht so richtig halt zuordnen kann. Und dann hat sie gesagt, na gut, dann warten wir erstmal ab, melden Sie sich morgen nochmal. Und dann nächsten Tag war es dann schon hochgewandert, also dann war es schon taub bis zu den Knien. Da hatte ich dann meine Hausärztin angerufen, ich bin dann zu ihr hingefahren und dann hat sie gesagt, oh, sieht nicht gut aus. Also sie hat gleich MS vermutet, hat mir dann eine Überweisung fürs Krankenhaus geschrieben und ja, dann bin ich ins Krankenhaus gefahren. Im ersten Krankenhaus wurde ich dann nach Hause geschickt und mir wurde gesagt, eine 21-Jährige, die kann nichts haben. Habe mich dann wieder nach Hause geschickt. Na gut, dann bin ich halt wieder nach Hause gewatschelt, aber dann war man natürlich auch erstmal, toll, jetzt sind hier meine Beine eingeschlafen. Nächsten Morgen war es dann so schlimm, dass ich tatsächlich so, man nennt das sensibler Querschnitt, also dass ich war nicht in dem Sinne querschnittsgelähmt, aber es war halt alles von dort aus taub und ich konnte auch schlecht laufen auf einmal, mein Wasser schlecht halten, es waren dann ganz viele Symptome, es hat alles gekribbelt. Und dann bin ich wirklich unruhig geworden und habe dann meine Freundin angerufen, die arbeitet im Uniklinikum Magdeburg und die hat dann gesagt, Amy, komm her, komm in eine Notaufnahme. Die haben das zum Glück auch alles ernst genommen und haben mich auch dann neurologisch untersucht. Und dann wurde ich aufgenommen und 10 Tage später, also man macht dann so bestimmte Untersuchungen bei MS, das ist einmal eine Lumbalpunktion, also so eine Nervenwasseruntersuchung, ein MRT, weil sind halt diese Entzündungen beziehungsweise diese Ausfallerscheinungen, die kommen halt quasi von Entzündungsherden, die im Gehirn und im Rückenmark sitzen. Ja, da hatte ich dann tatsächlich auch, bin ich aufgeleuchtet. Ja, dann halt noch verschiedene neurologische Untersuchungen und dann, ja, stand die Diagnose und dann wusste ich, gut, ich habe eine chronische Erkrankung, die heilbar ist. Da ging es mir dann erstmal sehr schlecht, ne?
Das glaube ich. Also ich hätte jetzt schon den ersten Riesenschreck, wenn die Hausärztin sagt, ja, Sie haben möglicherweise MS, da wäre ich wahrscheinlich das erste Mal schon umgefallen. Und dann ist es wahrscheinlich so, jedenfalls wird es mir wohl so gehen, dass man dann sagt, ach, naja, vielleicht ist es doch irgendwie was anderes. Aber wenn dann wahrscheinlich die Diagnose feststeht, das ist dann schon ein Hammer. Man hat ja so irgendwie, wenn man sagt, oh, Sie haben jetzt eine schwere Krankheit irgendwie, dann das möchte man ja erstmal nicht wahrhaben. Ging es dir auch so? Hast du dann auch erstmal gedacht, nee, das vielleicht
Ja,
ist es ja doch eine Fehldiagnose, vielleicht ist es ja doch was anderes, so irgendwie, dass man da sich an so einen Strohhalm klammert. Wie war das bei dir?
war tatsächlich so. Also, weil am Anfang stand auch noch eine andere Diagnose. Also, es hätte auch irgendwie Guillain-Barré-Syndrom sein können oder so. Und ich war auch gar nicht mal so beunruhigt, als die Hausärztin das gesagt hat, weil ich dann dachte, na, es steht noch keine Diagnose. Solange keine Diagnose steht, bin ich gesund. Ne? Ich habe das dann erstmal irgendwie total ausgeblendet. Und ja, aber als die Diagnose dann stand und sie mir das im Krankenhaus gesagt haben, sind mir dann auch die Tränen gekommen, weil, und dann fängst du natürlich an zu googeln, wo es enden kann. Sie sagen zwar immer, ja, heute sind die Medikamente so gut, aber ich sehe das ein bisschen kritischer. Und ja, es war tatsächlich erstmal so als junger Mensch, meine Hausärztin hat das auch gesagt, das ist wie eine Trauerbewältigung, ne? Also erstmal möchte man es gar nicht wahrhaben und dann kommen irgendwann die Fragen so, warum ich, ne? Ich studiere Sport, ich bewege mich viel, ich ernähre mich gesund. Warum hat mich jetzt so eine Krankheit erwischt? So eine Frage hatte man dann im Kopf.
Kann das wer beantworten, woher das kommt, wo man sich das herholt? Das ist ja, also MS, ich habe es mal auch mal gegoogelt, ist ja so eine Autoimmunerkrankung. Ja? Das heißt, dein Immunsystem richtet sich so gegen den eigenen Körper und macht so die Nervenbahnen oder die Nerven kaputt. Kann dir irgendwer sagen, wo du das her hast? Also, ich sag mal, du hast gesund gelebt, du bist jung.
Also ja, ich habe die Ärzte natürlich gefragt und sie haben dann irgendwann zu mir gesagt, es ist tatsächlich bei MS, also man hat Hinweise darauf gefunden, dass das Epstein-Barr-Virus dafür verantwortlich ist, also sowas, was ein pfeifrisches Drüsenfieber, aber das halt, diesen Epstein-Barr-Virus haben bestimmt 90% der Menschen in sich, haben sie dann auch gesagt, ne? Man geht dann auch noch von aus, dass so Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Also gerade hier bei uns kommt MS tatsächlich häufiger vor als zum Beispiel am Äquator, weil das auch mit Vitamin D-Mangel zu tun hat. Dann mit dem Darm hat es wohl zu tun. Also es sind halt verschiedene Faktoren. Aber letztendlich haben sie gesagt, dann tatsächlich auch zu 2% kann es auch vererbt werden. Aber ich habe niemanden in der Familie gehabt, der das hatte. Es ist halt in gewisser Weise auch Schicksal. Und dann haben sie auch gesagt, sie sich auch nicht mehr diese Frage zu stellen, weil die Frage ist natürlich auch total lähmend, ne? Wenn man ja dann die ganze Zeit Fehler bei sich sucht. Das bringt ja einen dann auch nicht weiter in der Situation.
Hast du dann also irgendwie erstmal alles hingeschmissen, deine Zukunftspläne umgeworfen oder hast du gesagt, nein, ich nehme das jetzt an und kämpfe dagegen und gucke, was ich machen kann? Wann hat sich das so dieses lähmende Gefühl bei dir geändert?
Also am Anfang war es noch sehr stark, also weil natürlich die Einflüsse von außen sind natürlich krass, ne? Also weil dann haben ja auch immer Freunde und Familie, wissen wir ja, die haben ja immer eine Meinung und jeder hat aber auch eine andere Meinung und manche meinten dann, ich wohne ja in Olvenstedt im 6. Stock ohne Fahrstuhl, du musst aus der Wohnung raus, was ist, wenn du da irgendwann nicht mehr hochkommst? Dann hieß es, ich muss mir gucken mit dem Studium, ich muss das abbrechen, ich soll was anderes machen. Und dann war ich natürlich am Anfang total confused, ne? Also total verwirrt. Ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Und habe mich dann tatsächlich so, so die politische Seite, da habe ich mich dann erstmal zurückgezogen. Ja, aber dann ging es relativ schnell in die Richtung, dass ich mich halt viel belesen habe, ne? Was kann ich machen mit, und wurde dann auch auf Medikamente eingestellt. Und das Problem war dann halt, dass man kann halt viel machen. Also man sagt immer zur MS, das ist die Krankheit der 1000 Gesichter, weil es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Verläufe. Es gibt Menschen, die haben sehr, ja, ich will nicht sagen, die haben wenige Schübe, wenige Läsionen. Die haben auch relativ sanfte Schübe in dem Sinne, ne, dass vielleicht mal nur ein Finger kribbelt oder so. Ne? Und dann gibt's aber auch halt Menschen, die eine sehr aktive MS haben. Und leider muss ich auch feststellen, dass ich keine schwache Form habe, sondern leider eine sehr aktive Form. Also ich hatte meinen ersten Schub quasi im März und den zweiten hatte ich dann schon im Mai, obwohl ich sehr stark im Medikamenten. Ich war, also man, es gibt da auch verschiedene Medikamentenstufen und ich war halt auf Medikamenten 3 schon, das ist schon die höchste. Und hatte dann trotzdem unter diesem Medikamentenschub.
Was haben die Ärzte gesagt, was man jetzt machen kann? Nur Medikamente nehmen und abwarten? Oder haben die dir gesagt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten? Lebensweise umstellen hört man ja dann immer oder irgendwie was? Oder reduzierte sich das auf möglichst starke und möglichst viele Medikamente?
Ja, nee, also in der MS guckt man tatsächlich, also da guckt man tatsächlich auf beides. Einmal halt das Medikamente natürlich. Ich musste mich dann immer selbst spritzen. Und ja, aber man guckt halt auch auf die Ernährung. Also ich habe auch meine Ernährung umgestellt. Sie haben gesagt, ich soll aufhören mit, ich habe damals noch geraucht, mit Rauchen aufhören. Das habe ich dann auch ausgeschlichen quasi. Also sofort so leicht fiel es mir nicht. Aber jetzt bin ich zum Glück seit mehreren Monaten weg von der Zigarette und es geht mir auch besser seitdem. Ja, also man muss einfach mehr auf sich achten. Ne? Man stellt die Ernährung dann so auf entzündungshemmend um, dass man kein Schweinefleisch mehr isst. Sowas habe ich gemacht. Mediterrane Ernährung soll gut sein. Aber letztendlich sind die Ärzte schon noch so, dass sie sagen, kann man alles machen, aber in erster Linie Medikamente. Das Immunsystem ist halt fehlgeleitet, ne? Und deswegen versucht man dann mit den das Immunsystem runterzudrücken, damit halt weniger Schübe auftreten. Ne? Bei mir war halt dann, wie gesagt, das Problem, dass ich trotzdem Schübe hatte. Das schlimmste Erlebnis war tatsächlich, da war ich auf einem Konzert in Leipzig und dann sind mir nach dem Konzert die Beine weggesackt und ich konnte nicht mehr laufen. Und ich hatte dann so ein Glück, dass ich Freunde dabei hatte, die haben mich dann huckepack durch ganz Leipzig getragen. Die schlimmste Situation war eigentlich, dass die Leute gelacht haben, ne? Weil die Leute dachten, ich bin total besoffen. Ich habe keinen Schluck Alkohol angeführt an dem Abend. Ja, aber weil sie halt dachten, oh Gott, die kann schon gar nicht mehr laufen. Und das war für mich, muss ich sagen, so ein bisschen traumatisch auch.
Was war das für ein Konzert? Wer hat da gespielt?
Rammstein.
Rammstein, bist du
Rammstein.
Rammstein-Fan? Cool.
Sehr großer Rammstein-Fan, ja. Noch eine neue Information
Ja.
über mich. Und genau, dann kam ich dann halt nach dem Rammstein-Konzert ins Krankenhaus. Dann habe ich mir eigentlich danach schon so gedacht, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Jetzt hast du 2 Monate später den nächsten Schub und in dem Moment, dann lag ich im Krankenhaus und dann hat mir eine Freundin einen Link geschickt von einem Mann aus Wernigerode, der Geld gesammelt hat, der auch MS hat und Geld gesammelt hat für eine autologe Stammzellentransplantation, die er in Mexiko machen wollte.
In Mexiko. Warum in Mexiko?
Das Problem ist einfach, dass die Stammzellentherapie in Deutschland, also sie ist im Kommen, aber es gibt sehr, sehr wenige Kliniken, die das machen. Das sind nur Hamburg, Heidelberg, langsam kommen auch Dresden und Leipzig, aber die sind noch nicht richtig im Boot. Und die Kliniken, die es in Deutschland machen, die haben halt sehr starke Bestimmungen, ab wann man eine Stammzellentherapie machen kann. Das heißt zum Beispiel, du musst eine hochaktive MS haben. Also die MS muss sehr aggressiv sein. dann musst du relativ jung sein, also du darfst nicht über 50 sein und du darfst die Krankheit nicht länger als 10 Jahre haben. Und für viele, die fallen halt durch dieses Raster und die lassen es dann halt in Russland oder auch in Mexiko machen, sammeln dafür Geld oder spenden oder bezahlen es halt aus eigener Tasche, das kostet 50.000 Euro und hoffen sich so halt Heilung.
Und du hast ja aber gedacht, Mexiko ist erstmal ein Stück zu weit weg. Du versuchst es erstmal hier hinzukriegen und hast dich dann direkt nach Hamburg gewandt ans Klinikum oder hast du erst hier in Dresden, Leipzig oder in der Nähe versucht, eine Therapie zu kriegen?
Ich habe dann erstmal angefangen zu googeln. Also ich habe quasi diesen
Ja.
Artikel bekommen und bin dann überhaupt erstmal auf diese Standardtherapie aufmerksam geworden und dachte mir eigentlich im ersten Moment so, das kann doch gar nicht sein. Also weil mir hat hier noch niemand was davon erzählt im Uniklinikum Magdeburg. Und dann habe ich die Ärzte darauf angesprochen und dann haben sie gesagt, nee, das würden wir Ihnen auf keinen Fall empfehlen. 30% sterben daran und sie haben nur ein Knochenmark und haben dann eigentlich so ein bisschen mit Angst gearbeitet, aber nicht mit Informationen, muss ich leider sagen. Ein paar Wochen später kam dann ein NDR-Bericht von NDR Visite raus, wo sie die Stammzellentherapie vorgestellt haben in Hamburg, wo dann der Professor gesprochen hat und alles. Das habe ich dann zum Anlass genommen, dem Professor in Hamburg einfach mal eine Mail zu schreiben, habe ihm meinen Fall erklärt. Habe ihm erklärt, dass ich Sport studiere, dass ich das auch gerne weitermachen würde, dass ich jetzt einfach große Angst habe, dass hier ein Schub nach dem nächsten mich einholt und ich dann wirklich gezwungen bin, das Sportstudium abzubrechen. Und er hat tatsächlich noch am selben Tag geantwortet und hat gesagt, lassen Sie uns mal ein Videotelefonat vereinbaren. Und dann hatten wir im Juni unser erstes Videotelefonat.
Das lief offensichtlich ganz positiv. Das heißt, du hast dann gesagt, ja, ich habe Vertrauen. Ist ja doch alles noch wohl wahrscheinlich so ein bisschen experimentell in Deutschland, wenn das ja nur so ein paar Kliniken machen, dass man da erstmal vielleicht Vorbehalte hat, kann ich mir vorstellen. Kommt wahrscheinlich auch viel darauf an, dass man dann Vertrauen zum medizinischen Personal hat. Hattest du das dann nach dem Telefonat gleich?
Ja, also ich muss sagen, der Professor ist wirklich super. Also der gibt einem ein so richtig gutes Gefühl und er ist sehr freundlich, nimmt sich sehr viel Zeit. Und nach dem Telefonat, ich hatte dann tatsächlich nochmal einen Schub im Juli. Also und dann hat er gesagt, dann machen wir jetzt kurz einen Prozess, kommen Sie im August nach Hamburg und dann besprechen wir alles mal in Ruhe persönlich. Und dann sind wir im August nach Hamburg gefahren. Wir hatten dann ein langes Gespräch, wo er mich auch über alles aufgeklärt hat. Wo er dann auch nochmal gesagt hat, was du eben schon richtig gesagt hast, es gilt noch als individueller Heilversuch. Und es gibt noch in Deutschland keine randomisierte Studie, weil die Krankenkassen die Therapie nicht bezahlen wollen. Und dann hat er für mich einen Kostenübernahmeantrag geschrieben, den ich dann an die Krankenkasse schicken konnte, mit der Hoffnung, dass sie die Therapie dann für mich bezahlen. Ja, dann hatten wir da noch ein paar Untersuchungen und ja, sind da verblieben, dass wir auf die Krankenkasse warten, die sich dann aber sehr lange nicht gemeldet hat. Und dann hat meine Mutter also irgendwann gesagt, also wir hatten, sage ich mal, den Fall in der Familie, dass sich mein Stiefvater und meine Mutter getrennt haben. Meine Mutter hatte dann ihr Haus verkauft und hatte dann quasi durch den Erlös das Geld beisammen und hat dann gesagt, mein Kind, also bevor du jetzt hier noch länger wartest, weil sie auch gemerkt hat, dass die Wartezeit mich einfach zerfrisst, dann hat sie gesagt, dann bezahlen wir das erstmal und dann holen wir uns das Geld im Nachgang von der Krankenkasse zurück und so haben wir es dann auch gemacht. Wir haben dann das Geld ans Uniklinikum erstmal überwiesen. Ich war dann im November nochmal da für Voruntersuchungen. Und ja, dann wurde mein Termin öfter verschoben, wann es genau losgehen sollte. Aber im März ging es dann endlich jetzt los. Also quasi ein Dreivierteljahr nach Erstkontakt. Also es ist dann auch schon eine sehr lange Zeit, die man sich mit der Therapie auseinandersetzt. Deswegen kann man dann, glaube ich, auch am Ende nicht sagen, es war keine wohlüberlegte Entscheidung. Die ist sehr wohlüberlegt.
Naja, ich denke mal, man liest ja in der Zeit auch nicht nur positive Sachen über die Therapie, sondern gibt es ja bestimmt auch Meinungen, die sagen, boah, hier die in der Uniklinik Magdeburg, die dann sagen, boah, 30% sterben daran. Das ist ja dann wahrscheinlich auch sowas, wo man dann sagt, na, ob das die richtige Entscheidung ist. Und ich denke mal, je länger man da ja abwarten oder warten muss, das macht es nicht einfacher, oder?
Ja, aber da muss ich auch gleich einhaken. Also, weil das auch grob fahrlässig ist eigentlich von Uniklinikum Magdeburg, weil es auch einfach nicht stimmt. Also der letzte Patient, der daran gestorben ist, das war 2007. Ja, da kann man ja auch mal überlegen, wie weit, viel weiter die Medizin heute dann schon ist. Und die Sterberate bei MS-Patienten liegt mittlerweile unter 1%. Also es gibt natürlich durch die, es ist ja eine Chemotherapie, ne, und das ganze Immunsystem wird zerstört. Darüber muss man sich auch bewusst sein. Aber wie gesagt, die Aufklärung ist halt das A und O. Und das hat der Professor super gemacht. Also er hat mir ein 16-Seiten-Dokument geschickt, wo alles drauf stand. Das habe ich alles gelesen. Dann liest man natürlich Studien, ne, weil es gibt natürlich auch in anderen Ländern, in Großbritannien wird das gemacht, in den USA. In der Schweiz wird es mittlerweile von den Krankenkassen bezahlt, diese Therapie. Also in anderen Ländern ist da sehr viel Bewegung. In Deutschland mittlerweile auch, aber es ist halt alles zu langsam. Die Therapie kommt noch zu wenigen Menschen zur Hilfe. Aber ja, natürlich, man hat auch wenn gesagt wird, nur 1% oder weniger als 1% sterben, man hat natürlich trotzdem Angst, ne? Man hat Angst vor der Chemotherapie. Weiß nicht, wie der Körper darauf reagiert. Ja, aber man muss dann eben sehen, wovor habe ich mehr Angst? Vorm Leben im Rollstuhl oder dass es schlechter wird mit dem Laufen oder wie gesagt, MS, Krankheit der tausend Gesichter. Es gibt ja unzählige diffuse Symptome wie Fatigue, Blasenstörungen. Ja, möchte man sich sein Leben lang damit auseinandersetzen? Und dann war für mich eigentlich schnell klar, nein. Also ich möchte nichts unversucht lassen. Hier muss man natürlich auch sagen, dass, also das sagen sie auch immer, die Therapie ist keine Heilung, aber das Voranschreiten der Erkrankung wird zunächst gestoppt. Man weiß leider noch nicht, wie lange, also weil man halt noch nicht so viel Erfahrung hat und noch nicht so viele behandelt hat. Aber also man geht mindestens von 10 Jahren aus, dass die Krankheit erstmal stagniert und nicht weiter voranschreitet. Und das war für mich schon mal viel wert, weil ich einfach dachte, gut, ich bin in meinen 20ern. Ich bin Anfang 20, ich bin noch nicht mal ins Berufsleben eingestiegen. Ich will ja auch noch arbeiten und dachte mir, Gott, wo stehe ich denn in 10 Jahren, wenn ich jetzt schon 3 Schübe in einem Jahr hatte?
Vor allem war dein Ziel ja, so vielen Schülergenerationen wie möglich Gutes zu tun und die zum Abschluss zu führen.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, das A und O ist halt Aufklärung. Und natürlich, ja, also ich habe mir dann auch gedacht, auch mit dem Sport zum Beispiel, ich bin Mensch, ich bin gerne draußen, ich gehe gerne laufen, joggen, Fußball spielen und habe einfach gemerkt, dass mir die Krankheit immer mehr Kraft geraubt hat. Ich dafür einfach gar keine Kraft mehr hatte, mich zum Beispiel nach dem Spaziergang hinlegen musste, weil ich total fertig war. Und ja, da habe ich mir dann wirklich gedacht, nee, so kann es nicht weitergehen. Du ziehst das jetzt durch und jetzt bin ich fast am Ende und habe es fast geschafft und werde bald wieder
Das
aus
ist
dem Krankenhaus
fantastisch.
entlassen.
Wie findet so eine Therapie statt? Was passiert da? Vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben.
Also zunächst einmal ist es eine autologe Stammzellentherapie. Das heißt, man spendet sich seine eigenen Stammzellen, was schon mal ein großer Vorteil ist im Gegensatz zu einer allogenen. Also zum Beispiel bei Leukämie wird ja eine allogene Stammzellentransplantation gemacht, weil die Zellen könnten auch abgestoßen werden, also von einem Fremdspender. Aber wir MS-Patienten, wir spenden an uns selbst. Und das läuft dann erstmal so ab, dass man, also ich bin dann hier ins Klinikum gefahren, habe dann erstmal so eine Mobilisierungschemo bekommen. Die hatte noch nicht so eine hohe Dosis, aber auch schon ordentlich. Also ich habe danach auch meine Haare verloren und alles. Die Chemo gibt man in dem Sinne vorher, weil man muss sich dann mit einem Wachstumsfaktor spritzen, der die Leukozyten stimuliert, dass die wachsen, beziehungsweise dass die Stammzellen halt anwachsen und ins Blut überfließen. Und dieses Medikament könnte einen Schub auslösen, deswegen kriegt man die Chemo vorher. Und dann musste ich mich halt quasi 8 Tage mit diesem Medikament oder 7 Tage mit diesem Medikament spritzen zu Hause und bin dann wieder nach Hamburg gefahren und dann haben sie die Stammzellen abgesammelt. Also das ist im Prinzip das gleiche Verfahren wie bei einer Stammzellspende. Also wenn jetzt jemand von der DKMS angeschrieben wird, sie kommen in Frage, dann ist das dasselbe Verfahren, nur dass derjenige vorher keine Chemo kriegt. Ja, also es ist auch ein bisschen anstrengend für den Körper, weil man hat dann auch halt Wachstumsschmerzen. Also ich hatte totale Beckenschmerzen und Knochenschmerzen, weil man halt gemerkt hat, oh, die haben keinen Platz mehr, die Stammzellen, die wollen jetzt abgefischt werden. Dann werden die eingefroren. Und dann durfte ich noch mal nach Hause für 2 Wochen und dann ging es jetzt für diesen langen Aufenthalt nach Hamburg. Und da ist es jetzt so gewesen, dass ich halt hier noch mal ein paar Voruntersuchungen am Anfang hatte. Ne, es muss ja geguckt werden, ob Herz, Lunge, alles intakt ist. War es zum Glück. Und ob ich keinen Infekt habe, weil ne, wenn das Immunsystem dann eh runtergefahren wird, wäre ein Infekt halt schlecht. Hatte ich auch nicht. Und dann bekommt man über 4 Tage eine hochdosierte Chemotherapie, um das Immunsystem so weit wie möglich zu zerstören. Dann an Tag 5 bekommt man seine Stammzellen wieder. Und dann ist es halt so, so wurde es, ich weiß nicht, ob ich es jetzt medizinisch fachlich erkläre richtig, aber mir wurde es, ich habe es zumindest so verstanden, dass auf den Stammzellen ja noch die Information MS drauf ist. Und deswegen bekommt man dann nochmal über 2 Tage einen Antikörper, das nennt sich ATG in Kurzform. Und das ist ein Antikörper vom Kaninchen. Und der sagt, sorgt dafür, dass die Lymphozyten nochmal abgetötet werden. Und dann ist an sich der Therapieteil zu Ende. Dann hat man halt erstmal gar kein Immunsystem mehr. Also die Leukozyten sind dann bei 0,2 oder noch drunter. Also die sind dann sehr gering. Man ist dann sehr anfällig für Krankheiten und ist dann in einer Aplasie. Aplasie heißt, dass man halt ja in dem Sinne kein Immunsystem hat und auch kein eigenes Blut produziert. Das hält so nach Transplantation so 10 bis 14 Tage an. Und die Zeit muss man dann halt warten. Da muss man dann halt auf Isolation oder in Isolation. Und die durfte ich heute verlassen, die Isolation, weil die Zellen wiederkommen. Und dann hofft man halt, dass man einmal quasi das Immunsystem resettet hat und ausgetauscht hat. Also das kaputte, fehlgeleitete Immunsystem, wie du schon am Anfang gesagt hast, das ist ja eine Autoimmunerkrankung, dass man das jetzt durch ein gesünderes Immunsystem ersetzt hat.
Jetzt kennt ja nicht jeder Emi Schneider vor der Therapie, deswegen erzähle ich das mal so ein bisschen. Also eine sehr hübsche junge Frau mit ganz langen, dunklen Haaren. Und Chemotherapie heißt ja auch immer, jetzt fangen an, die Haare auszufallen. Wie war das bei dir?
Ich muss sagen, das war tatsächlich auch, ich hätte es gar nicht gedacht, aber das war auch meine Angst, dass ich dachte, oh Gott, ich habe so kurz vorher Muffensausen bekommen und dachte, oh Gott, dann fallen mir ja die Haare aus. Aber ich habe es ganz clever gelöst, also zumindest für mich. Ich habe mir einfach vorher schon die Haare, ich habe mir eine Kurzhaarfrisur geschnitten vorher schon im Januar. Und um erstmal damit klarzukommen und dann kam so viel positives Feedback, wo alle gesagt haben, Mensch, sieht richtig gut aus. Und dann habe ich mich schon gefreut. Und dann ja, sind mir die Haare eine Woche nach der Aphorese, also nach dieser quasi Stammzellspende ausgefallen. Und das war, muss ich sagen, psychologisch oder psychisch schwierig, weil man hat halt dauernd seine Haare in der Hand. Und das war für mich mit das Schlimmste eigentlich. Deswegen habe ich dann schnell, wo das dann anfing und die wurden dann auch ganz schnell dünner und dann hatte ich auch wirklich schon kahle Stellen. Da habe ich dann meine Freundin angerufen und habe gesagt, ja, bring den Rasierer mit. Und danach ging es mir auch wieder besser, weil die Haare einfach nicht mehr überall lagen. Ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt an die Glatze.
Steht dir auch, Amy?
Danke. Aber ich freue mich natürlich, wenn sie wieder wachsen, ne? Aber sie meinten schon, so lange dauert das gar nicht. Dann können wir bald im Partnerlook rumlaufen, Thomas.
Ja, bloß dass ich graue Haare habe und du dann wieder deine schönen schwarzen. Also,
Ja.
du kommst jetzt aus dem Krankenhaus raus die nächsten Tage und wie ist das Gefühl? Das ist doch bestimmt auch herrlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja jetzt seit 2,5 Wochen im Krankenhaus und das ist schon, das hört sich irgendwie erstmal nicht lange an, aber es ist schon eine lange Zeit, weil ich meine, jeder kennt es, der mal im Krankenhaus gelegen hat. Die Tage sind halt fremdbestimmt. Ich war dann auch hier immer an der Leine, also man ist hier quasi immer am Gerät angeschlossen und hatte dann immer so eine 10-Meter-Leine und durfte halt, konnte das Zimmer auch gar nicht mehr verlassen. Also ich habe quasi jetzt 2,5 Wochen nur in diesem Zimmer gelebt. Und heute war dann der Moment gekommen, wo sie gesagt haben, ja, wir können sie von der Leine nehmen. Und das hört sich auch schön an, ja. Und ihre Leukozyten sind bei 1,8 und sie dürfen heute die Isolation verlassen. Und dann hat der Pfleger den Balkon aufgemacht. Also wir haben hier einen Balkon am Zimmer dran. Und dann bin ich mit dem Pfleger auf den Balkon gegangen und dann habe ich erstmal geweint. Weil das so emotional war, nach dieser langen Zeit mal wieder so ja, das Wetter zu spüren, die Wärme und die Sonne und das war unglaublich. Und ja, wenn ich am Dienstag soll ich entlassen werden, wenn ich dann rauskomme, ja, da werden bei mir, glaube ich, auch alle Dämme brechen. Also es ist jetzt schon alles sehr emotional.
Und wenn du dann erstmal wieder hier ankommst, dann wird's auch noch mal
Ja,
schön. Ja.
auf jeden Fall. Also ich freue mich auch auf, man lernt wirklich in der Zeit auch nochmal so die kleinen Dinge zu schätzen. Also ich freue mich einfach total auf Grillen mit Freunden, ich freue mich auf den Sommer, ich freue mich auf Erdbeeren, ich freue mich einfach auf Sonnenschein, ich freue mich auf den Holzweg, der, wenn ich nach Hause komme, in voller Pracht erstrahlt. Das wird einfach toll. Ich bin momentan einfach total voller Vorfreude und bin froh, dass ich es geschafft habe. Es war auch ein ganz schöner Akt. Also man hat das jetzt, sage ich mal, so schnell jetzt runtergerattert, aber so eine Chemo macht ja auch was mit einem. Und auch dass der Antikörper, also da hatte ich wirklich einen sehr, sehr schlechten Tag einmal, dass ich den ganzen Tag Fieber hatte, dann nachts 40 Fieber gebrochen. Also es gibt auch wirklich Tage, und da muss man sich dann halt auch darüber bewusst sein, wenn man die Therapie macht, an denen es einfach einem beschissen geht. Und jetzt merke ich aber, es geht mir von Tag zu Tag besser, und schon alleine das hebt die Stimmung enorm.
Sehr schön, Emi. Und wenn du wieder hier bist, dann nehmen wir die Fortsetzung von unserer heutigen Folge auf. Versprochen?
Machen wir so. Dann berichte ich von Isolation und
Genau.
Konditionierung nochmal. Ja, freue ich mich, dass ich da auch die Plattform bekomme, weil, wie gesagt, die Therapie ist ja leider noch nicht so gut ausgebaut, beziehungsweise die Bedingungen in Deutschland sind einfach noch nicht so gut. Und vielleicht können wir ja dazu einen Beitrag leisten.
Genau. Und wir werfen den Grill an. Emi, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Wir freuen uns ja alle, wenn du wieder da bist, wenn du wieder die Elbe runtergeschippert kommst. Ich drücke dir die Daumen für die letzten Stunden und Tage dort, dass alles weiterhin so gut läuft und wir uns dann demnächst in ein paar Tagen wieder hier sehen. Emi, vielen, vielen Dank und dir alles Gute.
Ja, ich habe zu danken. Danke, danke, danke. Und ich freue mich. Wir
Jo,
sehen uns.
wir
Danke
sehen
für das
uns.
Gespräch.
Ja, tschüss.
Ciao.